Als ich nach Hamburg wieder zurückkam, da habe ich mich so gesegnet gefühlt und war richtig aufgetankt. Und ich wusste ja schon, dass ich heute meine Predigt hier halten sollte. Und ich hatte da so viele tolle Vorträge und Predigten gehört, die haben mich richtig beeindruckt. Da wollte ich unbedingt was mit hierher tragen. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und dann hatte ich natürlich auch eine ganz tolle Idee für eine Predigt und eine Bibelstelle. Die habe ich dann mit dem Thema verknüpft und da kam ich mir auch sehr klug vor, was ich da für theologische Konstruktion gebastelt habe. Die habe ich natürlich auch geprüft danach. Und dann hatte ich diese Predigt eigentlich schon komplett fertig geschrieben. Und dann ist was passiert in meinem Leben, da hat Gott mich total durchgeschüttelt. Da hat er mich eigentlich total runtergestutzt. Da ist im Geistlichen ganz viel passiert, das würde im Detail zu weit führen. Aber ich habe danach dann die Predigt nochmal so für mich gelesen. Und die war auf einmal so verkopft und so sperrig und total leer. Und da war ich so damit beschäftigt, und das nach dieser Veranstaltung, war ich so damit beschäftigt, eine tolle Predigt zu schreiben, dass ich den Fokus total aus den Augen verloren habe. Ich bin ja kein Theologe, ich bin kein Pastor, ich habe auch keinen Abschluss. Ich habe eigentlich nichts, was mich jetzt hier irgendwie auszeichnen würde, dass ich hier stehen kann und predigen. Ich habe auch keine besonders tiefe Sabbattheologie und die Schriften von Ellen G. White kenne ich auch ehrlich gesagt nur am Rande. Das Einzige, das ich habe, wovon ich reden kann und wovon ich predigen kann, das ist Jesus Christus und mein Leben mit ihm und auch mein Leben ohne ihn. Und ich weiß, in der Vorbereitung auf heute hat Gott mich deswegen so gedemütigt, damit ich davon sprechen kann. Das Thema vom What the One Project in Utrecht, das war Jesus Christus, der eine Punkt. Jesus Christus, der eine. Ich habe mal so zusammengetragen die Namen und Bezeichnungen für Jesus so in der Bibel. Gott mit uns, Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, Erlöser, Gottes Sohn, Menschensohn, die Auferstehung, der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Licht der Welt, das Brot des Lebens, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der Anfang der Schöpfung Gottes, das Alpha und Omega, der gute Hirte, der große Hohepriester, der Herr der Herren, der König der Könige, treu und wahrhaftig, das Wort Gottes, der Erstgeborene von den Toten, der Erste und der Letzte, der helle Morgenstern. Wow. Im Brief an die Kolosser schreibt Paulus in Kolosser 1 ab Vers 15, ich lese das einmal vor. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als Erster vor Beginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als erstes von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Hier hat Paulus treffend und ziemlich knapp auf den Punkt gebracht, wer Jesus Christus ist. Und das ist ja eigentlich kaum zu begreifen. Allein diese Liste an Namen und Bezeichnungen für ihn. Und auch hier im Kolosserbrief, das kann man ja kaum erfassen, was da drin steckt. Es steckt alles drin. Ich habe das erzählt vor fast 2 Jahren bei meiner Taufe. Da habe ich ja in einem Übergabegebet mich Jesus Christus übergeben. In der U-Bahn, da habe ich so eine Broschüre gefunden und ich wusste überhaupt gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Hatte ich keine Ahnung davon. So eine Broschüre hatte ich gefunden. Und da habe ich dann ein Gebet gesprochen und habe gesagt, okay, Jesus, dann in mein Leben. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Ich bin ja atheistisch aufgewachsen. Bei uns gab es keinen Gott, keine Bibel und Jesus schon gar nicht. Aber danach hat für mich so ein Weg angefangen. Ich war sehr interessiert und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren hier in Hamburg. Und ich hatte da großes Interesse zu lernen, aber ich hatte einen rein intellektuellen Zugang zu dem Thema. Ich wollte das verstehen, dieses Konzept in der Bibel. Für mich war Jesus Christus eigentlich nur ein Symbol. Das war für mich völlig zweitrangig, wer jetzt der historische Jesus ist. Für mich war Jesus Christus in dem Sinne Gottes Sohn, dass ich für mich gesagt habe, Gott ist die Liebe. Jesus hat nur nach der Liebe gelebt. Also ist er der Sohn der Liebe, also ist er der Sohn Gottes. So habe ich mir das zurechtgelegt. Und ich habe in diesem Buch gelesen und habe versucht, daraus so ein Konstrukt, eine Ethik zu basteln und habe da dran gepuzzelt und ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe das nicht hinbekommen. Ich konnte das mit meinem Kopf, mit meinem Verstand nicht erfassen und leben danach konnte ich auch irgendwie schon gar nicht. Und dann habe ich das wieder beiseite geschoben, ich habe mein Studium abgebrochen. Und 14 Jahre später, da war ich wieder in so einer Situation in meinem Leben, da habe ich ganz doll gesucht. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt hier nicht, in meinem Leben schon mal sowieso nicht und aber auch in der Welt nicht. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier los? Dann habe ich gesucht, habe ich so eine Reise durchs Internet gemacht, womit beschäftigen sich die Leute? Und da habe ich mir alles angeguckt, alles. Von Buddhismus, Hinduismus, Meditation, bewusstseinserweiternde Drogen, die habe ich nicht genommen, aber ich habe gelesen, was die so machen bei jemandem, was der für Erfahrungen damit macht. Kontakt zu den Geistern, Leben nach dem Tod, UFOs habe ich mir auch angeguckt und ich habe mich gefragt, was soll das? Irgendwas muss da ja drin sein. Warum beschäftigen sich die Menschen damit? Und ich habe versucht, wieder so ein Puzzle zu basteln, und irgendwie dann einen roten Faden zu finden oder so ein Gesamtbild zu bauen, das hat nicht funktioniert. Und dann weiß ich, an einem Abend, da habe ich am Schreibtisch gesessen und ich habe, glaube ich, wieder irgendeinen Vortrag gesehen, gehört. Und da war das auf einmal so wie so ein Fingerschnipsen. Da gingen die Augen auf und das Herz ging auf. Und auf einmal habe ich geglaubt, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Und ich hätte niemanden erklären können, warum und weshalb ich das glaube, dass das wahr ist. Das war auf einmal so. Das war irgendwie so in mein Herz gefallen. Das war ein Geschenk. Und da habe ich gedacht, okay, ich brauche eine Gemeinde und ich wohne ja hier um die Ecke, ich bin hier in meinem Adventhaus vorbeigefahren. Und ich dachte, die Siebenten-Tags-Adventisten, die halten den biblischen Sabbat, die müssen das ja ein bisschen ernster meinen als die anderen. Dann habe ich mich natürlich im Internet schlau gemacht. Wer sind die? Was lehren die? Was glauben die? Bin ich trotzdem hergekommen. Und dann habe ich den Glaubenskurs hier gemacht. Und ich habe mich hier sehr willkommen gefühlt. Ich habe mich hier wirklich gefühlt, ich kann hier sein und ich kann hier auch meine kritischen Fragen stellen. Ich habe das ganz klar gesagt. Ich habe ein Problem mit Jesus Christus, dass der Sohn Gottes sein soll. Verstehe ich nicht. Ich konnte hier kritische Fragen stellen. Die wurden mir auch ernsthaft und ehrlich und offen beantwortet. Und dann weiß ich noch, da gab es wieder so einen Punkt, weiß ich noch, da habe ich zu Dennis Meyer gesagt, ich glaube, dass Jesus der ist, von dem er sagt, dass er ist, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Ich glaube, dass Jesus der ist, von dem er sagt, dass er das ist. Ich glaube das, aber ich weiß gar nicht, warum. Da ist wieder sowas irgendwie in mein Herz gefallen. Das habe ich so geschenkt bekommen. Und dann habe ich mich hier taufen lassen, ein halbes Jahr später. Und da ist wieder was passiert. Das konnte ich mir vorher gar nicht so vorstellen. Als ich getauft wurde, da habe ich den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Und das konnte ich erst im Nachhinein fassen, was das bedeutet. Da ist eine Klarheit wiedergekommen. Da sind Sachen getrennt worden. Da habe ich auf einmal Sachen verstanden in meinem Herzen, um die ich meinen Kopf vorher nicht bringen konnte. Das konnte ich nicht begreifen. Und auf einmal wusste ich das. Ich wusste das, ich habe das geglaubt. War völlig klar auf einmal. Und jetzt muss ich noch mal eine Geschichte erzählen. Das ist ganz wichtig. Das gehört zum Thema. Und das fällt mir überhaupt nicht leicht, das zu machen. Ich muss euch nämlich hier ein Geständnis machen. Als ich angefangen habe, hierher zu kommen, da war ich ein Trinker. Da habe ich unglaublich gesoffen. Ich habe vorher einen Burnout gehabt. Ich habe war lange im Krankenhaus. Dann gab es einen schweren Trauerfall in meiner Familie. Und dann habe ich habe zu der Zeit auch noch gearbeitet. Und dann habe ich schon damals in der Mittagspause angefangen, mir einen Whisky-Cola reinzuziehen. Und als ich so auf dieser Suche war, da habe ich in meinen besten Zeiten habe ich 3 Flaschen Whisky in der Woche weggemacht. 3 Flaschen, so 3 Liter. Das ist eine halbe Flasche jeden Abend fast. Und dann bin ich hierher gekommen und dann habe ich auch den Glaubenskurs gemacht und dann habe ich mich taufen lassen und dann habe ich den Heiligen Geist bekommen. Das ist zwar weniger geworden, aber ich habe trotzdem noch getrunken. Und ich habe gedacht, Herr, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein, dass du mich zu dir rufst und mir so viele Sachen schenkst und mich zu dir ziehst und mich frei machst und ich immer noch ein Gefangener dieses Alkohols bin? Die Tage waren super. Die waren großartig. Ich bin morgens aufgestanden. Ich habe den Tag mit Jesus angefangen. Ich war den ganzen Tag im Gebet, den ganzen Tag. Ich habe gedankt, ich war gut drauf, ich habe Leute getroffen. Ich habe tolle Gespräche geführt, ich bin gewachsen, ich bin den ganzen Tag mit Jesus gegangen, das war super. Aber abends, wenn es dunkel wurde, da habe ich aus meinem Schreibtisch Flasche Whisky rausgeholt. Und wenn ich so getrunken habe abends, dann bin ich an meine Gefühle rangekommen, da konnte ich weinen, da wurde ich immer ganz sentimental, wie immer geweint, wie schrecklich alles ist. Und ich habe auch geweint, weil ich unglaublich verzweifelt war, dass dieser Alkohol in meinem Leben so stark vertreten ist, dass der so viel Macht hat. Und ich war so verzweifelt. Und ich habe mich so geschämt. Ich wohne ja nicht weit von hier. Ich habe gedacht, wenn ich mal irgendwo in den Supermarkt gehe und einer aus der Gemeinde mich sieht, wie ich mir eine Flasche Wein oder ein Sixpack Bier kaufe oder eine Flasche harten Sprit, ich habe mich so geschämt. Ich hatte solche Angst, erwischt zu werden. Solche Angst. Und ich habe jeden Abend darum gebetet, Herr, hilf mir, das aus meinem Leben rauszukriegen. Ich will das nicht mehr. Das passt nicht. Ich will es nicht. Hilf mir dabei, das rauszukriegen. Jeden Abend. Was scheinbar nichts passiert. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, da habe ich gesagt, Herr, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin zu schwach dazu. Ich kann das nicht mal mit deiner Hilfe. Nicht mal, wenn du mir hilfst, schaffe ich das, aus meinem Leben rauszukriegen. Du musst das machen. Du musst mir das wegnehmen. Und dann ein paar Tage später Gleiches Ritual, mache ich die Flasche Whisky auf und ich rieche nur den Alkohol und es wird mir speiübel. Also richtig schlecht wird mir. Wach. Da dachte ich, na gut, ein Glas kannst du ja trinken, ne? Schadet ja nichts. Ich habe das ja nicht pur getrunken, ich habe das ja mit Cola und Eis vermischt getrunken. Dann trinke ich dieses halbe Glas und es war so widerwärtig, so schlecht geworden. Und ich war so da drin, dass ich trotzdem an diesem Abend eine halbe Flasche harten Whisky mit Cola vermischt weggemacht habe. Und an diesem Abend ist was passiert. An diesem Abend war ich unglaublich besoffen, aber ich konnte mich selber dabei anschauen. Das war so, als würde ich aus mir raustreten und würde sehen, was da passiert. Gott hat mir in dem Moment gezeigt, was dieser Sprit eigentlich macht. Sprit, sagen wir so umgangssprachlich, das kommt ja aus dem Englischen Spirit. Spirit ist der Geist. Mit jeder Droge öffnen wir die Tür für einen fremden Geist. Und Gott hat mir in dem Moment gezeigt, was das für ein Geist ist. Und ich habe gesehen, da herrscht richtig ein geistlicher Kampf. Den habe aber nicht ich geführt, ich habe nur zugeguckt. Jemand von außen hätte auch nicht gesehen, was da passiert. Und am nächsten Tag, da war es vorbei. Ich hatte noch eine halbe Flasche Whisky, die habe ich weggekippt. War vorbei. Das war's. Da habe ich nichts dazu beigetragen. Gott hat das gemacht. Er hat das gemacht. Er hat diesen Kampf geführt. Warum erzähle ich das? Ich bin mir ganz sicher, jeder von uns kennt das Gefühl, dass wir uns manchmal irgendwie abgeschnitten fühlen, dass wir nicht an unseren Glauben rankommen oder dass wir uns sogar abgeschnitten fühlen vom Heiligen Geist. Jeder von uns ist mal so mit seinem Latein am Ende, weiß nicht mehr weiter. Niedergeschlagen, verzweifelt oder vielleicht das Gegenteil, überheblich, arrogant, selbstgerecht und verletzt andere Menschen. Und manchmal fühlt man sich dann einfach so fern von Gott und man weiß gar nicht genau warum. Ich glaube, wir fühlen uns dann so fern von Gott, weil wir vergessen, auf ihn zu schauen, dass er es ist, worum es geht. Wir vergessen, auf Jesus Christus zu schauen. Warum vergessen wir das? Sehr klar, ne? Also wir haben ja unseren Alltag, das Job, Familie, Freunde, dann haben wir noch ein Hobby, da muss der nächste Jahresurlaub geplant werden. Der Chef ruft an, hier ist was falsch gelaufen, wie auch immer. In der Gemeinde auch. Es muss alles organisiert werden. Ne? Wir müssen den Gottesdienst organisieren, irgendjemand muss die Predigt machen, irgendjemand muss die Technik machen. Was ist mit der Musikauswahl? Dann haben wir heute auch die Bekanntmachung gehabt. Das ist ja eine Menge, was da passiert. Und das muss alles, damit müssen wir uns ja auseinandersetzen. Da bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Wir haben jetzt 2015 bald, da muss ein Plan her und da gibt es noch viel mehr zu planen und zu machen. Und das sind ja alles gute und wichtige Dinge. Das ist wichtig, aber das ist zweitrangig. Das ist völlig zweitrangig. Vorrangig ist er, Jesus Christus, und unsere Beziehung zu ihm, unsere persönliche Beziehung. Die Dinge, die uns davon abhalten, die haben immer ganz viel mit dem Kopf zu tun. Wir müssen was planen und ganz viel mit den Händen. Wir müssen das Geplante auch umsetzen. Und dann sind wir so damit beschäftigt, dass wir dann den Fokus aus den Augen verlieren, um wen es denn eigentlich geht. Und wir Adventisten, wir sind ja total bewandert in der Schrift, ne? Wir setzen uns damit auseinander, wir haben ja die Bibelstunde, das Bibelgespräch und wir arbeiten so viel an der Gemeinde und haben so viele Aktionen. Aber da fängt es ja nicht an. Es fängt nicht hier oben an. Und es fängt auch nicht hier an. Und es fängt auch nicht hier an. Es fängt bei jedem Einzelnen da. Da fängt es an. Und mit ihm da oben fängt es an. Und ein Titel von Jesus ist ja auch der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Christsein ist ja, und ich hoffe, wir sind uns da, ich hoffe, wir sind uns darüber einig, das ist ja keine Religion, sieht manchmal so aus. Das ist kein moralisches Konstrukt und keine Ethik und kein Verhaltenskodex, das auch irgendwo wie, ja, aber vor allem und erstmal ist das eine persönliche Beziehung zum Schöpfer und Erlöser. Und in einer Beziehung, die pflegt man, indem man Zeit mit der Person verbringt. Man hat eine Sehnsucht danach, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Und das findet im Herzen statt. Das findet nicht besonders im Kopf statt. Wir planen ja nicht zum Beispiel, dass wir uns in die oder jenige Person verlieben wollen. Das kann man ja gar nicht planen. Wir wollen mit dem anderen eine Beziehung führen, Zeit gemeinsam haben, uns austauschen, uns unterhalten. Und in der Beziehung zu Jesus ist das ja das Gebet. Wir haben ja gerade die Gebetswoche gehabt. Das finde ich ganz interessant, dass wir überhaupt so etwas wie eine Gebetswoche haben. Beten wir denn sonst eigentlich nicht genug, dass wir eine Gebetswoche brauchen, dass wir uns darauf konzentrieren? Und was mir auch auffällt, wenn man so betet, stellen wir uns hin oder wir setzen uns hin oder knien uns hin und sagen so, Vater, bitte dafür, bitte dafür, bitte dafür. Danke auch für dieses und für jenes. Danke, dass du da bist. Amen. Und dann geht's weiter zum Tagesgeschehen. So sollte ich mein Gespräch mit meiner Partnerin führen oder mit meiner Frau. Die wird sich freuen, ne? Das sollten wir mal machen. Abends nach Hause kommen, uns an den Küchentisch setzen, sagen, Schatz, pass mal auf, danke für das Abendessen. Mein Tag war so und so. Ich habe das und das erlebt, das und das hat mich beschäftigt. Danke für das Essen, danke für dieses tolle Gespräch. Ich gehe jetzt Nachrichten gucken. Die wird sich bedanken. So funktioniert das nicht. Das wissen wir in Beziehungen, dass das so nicht funktioniert, ne? Zeit miteinander verbringen. Nicht immer nur arbeiten und sagen, das tue ich ja alles nur für dich, Schatz. Solange hält das keine Ehe aus. Das machen wir aber. Miteinander reden, sich unterhalten im Gebet, das heißt auch zuhören. Zuhören. Zuhören, was Gott mir zu sagen hat. Wie redet er denn mit mir? Telepathisch, mit irgendwelchen Worten, die er in meinen Kopf pflanzt. Weiß ich nicht, vielleicht, manchmal. Da bin ich mir aber manchmal nicht so sicher, ob das nicht ich bin, der da mit mir redet. Durch die Bibel, ne? Hier lesen wir, da kann Gott mit mir reden, genau. Sagt er mir, was er will. Aber da muss ich auch wieder lesen, ist auch gut. Ich lese auch gerne in der Bibel. Muss ich wieder lesen, muss ich verstehen, muss ich mich mit auseinandersetzen. Und dann dauert das ein bisschen, bis das so in mein Herz geht, ne? Und das ist der Punkt, Gott spricht zum Herzen. Das, was wir nicht mit unserem Verstand greifen können, das spricht er ins Herz hinein. Und wir können die Bibel 100 Jahre studieren und versuchen zu wissen oder zu erfahren, was da drin steht. Ohne eine Beziehung zu Jesus Christus bleibt die leer. Da können wir dann irgendwie uns ein Weltbild draus basteln. Das ist aber ohne Inhalt. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das Gebet ist das wichtigste Mittel, um die Beziehung zu ihm zu vertiefen. So, und wie lange beten wir denn eigentlich? Eine Minute, wenn es gut ist, ne? Vielleicht mal 2 Minuten. Im Familiengebet, wenn wir das so machen, stehen wir ja so im Kreis mit mehreren Leuten, jeder ist mal dran. Da beten wir vielleicht mal 4 Minuten, fühlt sich an wie 10. Wer betet denn mal 20 Minuten am Stück? Gerne Meldung. Wer betet mal 20 Minuten am Stück? Wer macht das ab und zu? Halbe Stunde. Eine Stunde. Er betet mal eine Stunde am Stück. Das ist am Anfang schon wenig gewesen, ne, was sich hier gemeldet hat. Drei Stunden. Drei Stunden beten. Kann man den ganzen Tag im Gebet sein? Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Den ganzen Tag beten? Kann man. Das kann man auch, wenn man Dinge zu erledigen hat und wenn man so in seinem Turn ist. Das fängt schon morgens an. Morgens aufstehen, das fällt mir selber auch mal ein bisschen schwer. Ich bin morgens nicht wirklich gesellschaftsfähig. Und ich muss mir das selber auch immer wieder sagen, komm jetzt beten. Und wenn es nur 5 Minuten ist. Gott, stimme mich heute auf deinen Turn ein. Rede mit mir. Schick mir Menschen, die mir was zu sagen haben, was von dir ist. Und wenn ich das morgens mache, dann passiert schon was. Dann bin ich den Tag über in so einer gleichmäßigen Aufmerksamkeit. Das hat sowas mit Achtsamkeit zu tun. Dass ich einfach, Gott, ich will dich hören. Ich will dich sehen. Ich will auf dich schauen. Gib mir die Fähigkeit, dass ich dir zuhören kann. Ich habe gerade gehört, wir haben auch einen Gebetskreis. Finde ich super. Das wusste ich gar nicht, mittwochs. Wenn wir zusammen beten, dann passiert was, dann bewegt sich was, dann bewegt sich was in uns und wenn sich was in uns bewegt, dann fängt das an, nach außen zu strahlen. Wir fragen uns, warum wir in der Adventgemeinde immer weniger werden und nicht mehr. Und ich war letzte Woche in der Gemeindestunde und da war auch so das Thema, was können wir machen, die Struktur des Gottesdienstes irgendwie ändern, dass wir einfach die Jugend hier drinnen behalten, hier reinbekommen oder dass mehr Leute herkommen. Das ist ja alles schön und gut, aber wir müssen unser Gebetsleben in Ordnung kriegen. Das glaube ich ganz fest, dass das das Allerwichtigste ist. Die Beziehung von jedem Einzelnen von uns zu Jesus Christus vertiefen, den Tag mit ihm leben. Und uns darüber bewusst werden, dass er das ist. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er hat das angefangen in uns zu tun und in uns zu wirken und er macht das auch weiter. Und er wird es auch weiter tun, wenn wir auf ihn schauen. Und dann wird sich was bewegen und dann wird was anfangen, hier zu passieren. Vor 2000 Jahren, da mussten die Jünger keine Flyer verteilen. Hier, großes Konzert, Grillfest mit Hüpfburg, übrigens Jesus redet auch. Das brauchten die nicht. Die Leute sind gekommen. Das hat sich rumgesprochen. Warum sind die Leute gekommen? Weil Jesus mit einer Vollmacht gesprochen hat und die kam daher, dass er so ein intensives Gebetsleben hatte. Sein Leben hat er mit dem Vater geführt. Und das war das, wonach die Jünger ihn gefragt haben, Herr, lehre uns zu beten, so wie du betest. Weil sie wussten, dass daran alles andere hängt. Wenn ich die Beziehung mit ihm im Reinen habe, alles andere baut sich darauf auf. Es geht um ihn, um den Vater, unseren Herrn und Erlöser. Er ist der, der alles erschaffen hat. Und er ist auch der, der alles aufrechterhält. Er ist der, der dich am Leben hält und mich. Er ist der, der uns führt. Er ist der uns zu sich zieht, er ist der Türen öffnet und er ist auch der andere Türen zumacht. Bei ihm fängt es an und bei ihm hört es auch wieder auf und alles dazwischen ist ein Weg, den wir gehen müssen, um ihm näher zu kommen. Er ist es, der es tut. Und in der Vorbereitung auf heute, in der letzten Woche, habe ich sehr viel gebetet. Und gerade in der Vorbereitung habe ich ja erzählt, ne, dass ich da so einfach so versagt habe mit meinem Kopf. Jetzt wollte ich eine tolle Predigt schreiben und so. Und dann habe ich gesagt, oh, ich muss mich ganz auf dich jetzt gründen, Herr. Du musst mir sagen, was ich sagen soll. Ich war sehr im Gebet. Und das, ja, ich kann das schlecht beschreiben. Er hat mir gesagt, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, eigentlich, nee, Herr, will ich nicht. Kann das nicht jemand anders tun? Ich möchte das nicht sagen. außer sehr eindringlich, es ist nicht mehr viel Zeit. Es ist gar nicht mehr viel Zeit. Und es geht nicht nur darum, was in der Welt passiert, wir sehen das alle, was im letzten Jahr alleine passiert ist. Man kann da ja gar nicht mehr hingucken eigentlich, ne? Es ist nicht mehr viel Zeit. So kurz. Und die Beziehung zu ihm und das Gebet zu ihm ins Reine zu kriegen, das ist das Allerwichtigste für jeden Einzelnen von uns. Und was sonst in der Gemeinde passiert, das ist eine Folge dessen, dass wir beten. Wer ist Jesus Christus? Er ist Gott mit uns. Er ist der Rat der Wunder. Er ist der Gottheld. Er ist der ewige Vater. Er ist der Fürst des Friedens. Er ist der Erlöser. Er ist Gottes Sohn. Er ist Menschensohn. Er ist die Auferstehung. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist der gute Hirte. Er ist der große Hohepriester. Er ist der Herr der Herren und König der Könige. Er ist treu und wahrhaftig. Er ist das Wort Gottes. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Amen.